Ich kann es gar nicht glauben. Es ist schon wieder ein Jahr vorbei und ich möchte dir mit dieser Folge ein frohes neues Jahr wünschen. Ich möchte dir diese Folge heute besonders ans Herz legen. Igor und ich, wir haben eine ähnliche Vergangenheit. Wir sind in Kasachstan geboren. Wir hatten viel mit unseren Körpern zu tun, mit unserer Geschichte. Und Igor hat sein Leben mit Yoga unter anderem transformiert und ist einfach zu jemand anderem geworden. Er hat mir assistiert bei meinem Retreat in Spanien. Und so haben wir uns überhaupt kennengelernt. Und ich habe ihn so unfassbar in mein Herz geschlossen. Ich schätze ihn sehr. Ich schätze seine Arbeit. Ich schätze seine Gedanken und seine Energie. Du wirst auch verstehen, warum. Ich möchte dich dazu einladen, dich in mein Newsletter einzutragen und dich auch, wenn du möchtest, auf die Warteliste für mein nächstes Retreat auch einzutragen. Wahrscheinlich wird in diesem Jahr 2026 kein Retreat stattfinden, aber spätestens 27 wird es wieder soweit sein. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir uns vielleicht sogar jetzt kennenlernen und wünsche dir alles Gute für dieses Jahr, in dem wir uns hoffentlich ganz oft sehen.
Willkommen im Podcast von Anastasia Umrich. Mind Punk on Air, where future thinkers drop the mic.
Für alle, die uns zusammen noch nicht kennen, wir haben zusammen ja mal unter anderem ein Retreat gestaltet. Du warst der Yoga-Lehrer vor Ort und auch hast mich sonst auch unterstützt. Und ich dachte, ich lade dich jetzt mal ein und dass wir uns einmal öffentlich unterhalten, weil unsere Gespräche waren, fand ich immer sehr bereichernd und sehr gut. Und ich dachte, das gehört jetzt auch in die Öffentlichkeit, was ja du zu sagen hast.
Nicht ganz bei dir.
Mit welchem Wort würdest du dein Leben heute beschreiben? Was würdest du sagen?
Sinnhaft.
Was bedeutet das für dich?
Dass ich für mich behaupten kann, einen Sinn im Leben gefunden zu haben oder vielleicht sogar mehrere übergeordnete, persönliche und ja, dass ich diesen Ideen folge und darin auch nicht wenig Erfüllung finde, zunehmend mehr Erfüllung finde.
Und ist Sinn für dich auch das gleiche wie Werte?
Hängt auf jeden Fall zusammen, würde ich auch sagen, ja.
Ja, erzähl mal ein bisschen mehr. Was bedeutet das genau?
So, meine Denkweise hat sich auf jeden Fall in eine metaphysische Richtung orientiert und mittlerweile gestaltet. Das heißt, ich gehe davon aus, es gibt mehr als Materie. Und für mich ist eine logische Schlussfolgerung daraus, dass das Leben dann auch einen Sinn haben muss. Weil sobald wir, für mich, also für mich ist das Ganze eigentlich wie ein schlechter Witz, die Vorstellung, dass es nur Materie gibt, auch wenn es das noch anerkannte Weltbild ist. Aber wenn wir uns davon eben ein wenig distanzieren und eben anerkennen, okay, es gibt mehr, dann ist für mich eine logische Schlussfolgerung auch, dass es Intelligenzen geben muss, die für das verantwortlich sind. Und schon sind wir in diesem ganzen Gefüge von, okay, dann muss das Leben auch wahrscheinlich einen Sinn haben. Denn wenn das Ganze doch in irgendeiner Art und Weise konzipiert ist, und da möchte ich gar nicht in die Schubladen der Religionen rein und so weiter, hat natürlich damit zu tun, aber ich habe da einfach einen für mich anderen Zugang entdeckt. Genau, das heißt, für mich ist es eine logische Schlussfolgerung, die ich ziehe aus dem Wissen und den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass das Leben einen Sinn haben muss. Ich habe mich mit vielen Philosophien beschäftigt und am intensivsten natürlich mit der Yoga-Philosophie, die sich auch ganz klar so positioniert, metaphysisch. Es gibt mehr als nur Materie. Wir sind mehr als nur Materie. Und ein übergeordneter Sinn wird auch kommuniziert. Und daran orientiert verstehe ich eben das Leben als Bewusstseinsschule, in dem es darum geht, wie du schon sagst, gewisse Werte zu kultivieren. Denn diese Werte qualifizieren uns für Erkenntnisse. Das Leben ist also für mich eine Art Bewusstseinsschule. Wir sind hier, zu lernen, um zu wachsen, haben dafür auch nicht nur ein Leben Zeit. Das ist eine ganz, ganz feste Überzeugung, die auch, finde ich, nicht zu trennen ist von Spiritualität, der ich mich eben zugehörig fühle, einem quasi offenen System. Ja, und darin versuche ich dann eben diese nützlichen Werte auch zu kultivieren. Ich meine ganz plakativ die Dinge, die man halt kennt, Mitgefühl, Dankbarkeit, Geduld ist etwas Wichtiges, aber auch Willenskraft, Disziplin. Ohne diese Aspekte geht es tatsächlich auch nicht oder zumindest nicht sehr einfach. Es ist sehr holprig, wenn man sich selbst nicht ein wenig konditionieren kann, aber auch eben alle anderen guten Werte. Weil in meinem Verständnis, dass wir eben metaphysische Wesen sind und vieles mit Frequenzen und Schwingungen zu tun hat, es gibt Empfindungen, die unser Wesen quasi anheben auf diesen Ebenen. Und so öffnet sich unser Bewusstsein und wir sehen Dinge anders.
Ja, weißt du, ich stimme dir zu. Wir sind uns ja aber auch sehr ähnlich von unserer Denkweise, auch wenn wir vom Typ her sehr unterschiedlich sind. Aber wir haben ja eine ähnliche Ansicht auf die Dinge, auf die Metaphysik und auf die Gestaltung auch von Leben. Gleichzeitig musste ich gar so schmunzeln, weil ich an einen Menschen gedacht habe. Und da habe ich einfach so die Frage in mir, ob das wirklich alles einen Sinn hat, was wir hier produzieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass für manche Menschen das Leben, zumindest in einem bestimmten Zeitraum, der Sinn ist, keinen Sinn zu haben. Weißt du, was ich meine?
Kommt drauf an, in welche Richtung du das schiebst. Also so ein Nihilismus, der ja ganz stark vertreten ist, oder tatsächlich in spirituellen Kreisen, wo man sich von allen möglichen Ideen distanziert und einfach ist.
Nein, ich denke ganz in einfachen Strukturen gerade. An so Arbeiterfamilien, wo ganz viel einfach Druck und Geldsorgen und Krankheitssorgen ist. Und da habe ich mich einfach gefragt, ob da eine Lebensgestaltung eine Sinnhaftigkeit dahinter sein kann. Oder ob einfach die Essenz eines solchen Lebens einfach ist, zu überleben. Ob das der Sinn ist. Vielleicht geht es jetzt aber auch einfach zu weit. Aber weißt du, ich beschäftige mich ja viel mit Lebensrealitäten, Lebensträumen, Räumen, aber auch mit Möglichkeiten und habe sehr viele Gespräche in meinem Leben schon geführt und habe nicht immer das Gefühl gehabt, dass es möglich ist, für alle Menschen ein sinnhaftes Leben zu führen.
Also da machst du auf jeden Fall ein ziemlich gigantisches Feld auf. Aber ich mag es sehr komplex zu denken und ich kann auch tatsächlich komplex antworten. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also wenn wir mit einem gewissen Blick auf die Gesellschaft blicken, und das ist ja quasi so das soziologische Auge, das habe ich für mich auch kultiviert, habe das ja auch eine Zeit lang studiert. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich komme ja auch aus ähnlichen Familiengefügen wie du. Und wenn wir eben selbst gewisse sinnhafte Aspekte für uns entdecken, ne? Wie schon vorhin gesagt, es sind oftmals logische Konsequenzen für Menschen, die auch vielleicht eine gewisse Bereitschaft dafür schon in sich tragen, dann kann man beobachten, dass ein Großteil der Gesellschaft von diesen Themen noch gar keine Ahnung hat und oder sie einfach immer wieder zur Seite schiebt, weil man einfach so eingebettet ist in die gewohnten Muster, in die Art und Weise, wie das Leben nun mal in dem System funktioniert, in das wir hineingeboren wurden. Mhm. Also es gibt ja diese, ja, so eine Art Karikaturvorstellung, sage ich mal, dass Menschen, obwohl sie leben, eigentlich schlafen.
Genau.
Genau, und wenn wir uns dieses Bild mal zu Gemüte ziehen, dann ist das eben das, was man beobachten kann. Menschen funktionieren einfach in der Art und Weise, wie sie gelernt haben zu funktionieren. Da ist eine völlige Verschmelzung von Gedanken, Ideen, Gelerntes. Man macht einfach, ohne sich jemals Gedanken gemacht zu haben, warum man die Dinge eigentlich so macht, wie sie macht. Wieso sind die Dinge überhaupt so, wie sie sind? Könnten sie anders sein? Könnte ich anders sein? Was macht mich eigentlich aus? Wenn wir noch nie gewagt haben, uns mal zu reflektieren, dann sind wir letztlich irgendwo in einem Schlafmodus und funktionieren nur aufgrund gewohnter Muster. die wir oft einfach angenommen haben, die uns gegeben wurden von Gesellschaft, Familie, Freunde. Und dann glaubt man eben die Dinge so, wie man sie erfahren hat. Das heißt, du wirst in dieses System hineingeboren, kapitalistisch orientiert, du hast viele Möglichkeiten. Für viele geht es dann einfach nur darum, schaffe, Häusle baue und sich irgendwie in diesem System vor allem über Finanzen und ein überwiegend angenehmes Miteinander zurechtzufinden. Aber da sind gar nicht viele Gedanken daran, was ja vielleicht übergeordnete Ideen sein könnten. Klar haben wir hier westlich geprägt natürlich das Christentum stark vertreten, Islam natürlich auch zunehmend mehr. Da gibt es natürlich Ideen, aber auch da ist, denke ich, die überwiegende Mehrheit verankert in einem Lippenbekenntnis. Das heißt, es ist so irgendwie im Hinterkopf und aber die überwiegende Mehrheit, zumindest meiner Beobachtung nach, hat sich doch recht gefangen nehmen lassen durch das eigene Innenleben und die Fesseln, die wir uns selber anlegen können, aber auch natürlich durch die Strukturen im Außen, die uns natürlich auch immer wieder ja irgendwo konditionieren, auf eine Art zu leben.
Ja, glaubst du, dass man aus diesen Strukturen, sagen wir mal Schlafmodus, also meine Frage ist eigentlich, aber die ist wirklich philosophisch, die hat gar nichts mit dir oder mir zu tun. Ich will sie trotzdem einmal öffentlich stellen, auch für die Menschen, die uns zuhören. Die Frage einfach, glaubst du, jeder kann erwachen?
Also was ich nochmal vorweg sagen möchte, wenn man anfängt, über schlafende Menschen zu reden und wache Menschen, dann möchte ich auf jeden Fall klarstellen, dass das nicht den Eindruck erwecken soll, dass wir uns jetzt als elitär wahrnehmen und oder besser oder dass irgendjemand schlechter ist. Auf der spirituellen Ebene macht so eine Denkweise keinen Sinn, denn jeder spielt das eigene Spiel für sich selbst. Wenn das Leben eine Bewusstseinsschule ist, dann geht jede Seele den eigenen Weg und manche brauchen eben Zeit und oder sind einfach in einer anderen Lernaufgabe gerade und dienen ja aktuell eben einer anderen Projektionsfläche des Lernens. Deswegen das vorweg. Ansonsten, also ich kenne auch tatsächlich fragwürdige Vorstellungen, die dazu führen würden, dass ich einantworten müsste, aber die möchte ich gar nicht mit in den Raum stellen. Ich bin der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen das Potenzial innewohnt. Aber ich habe viel gelesen. Es gibt Ideen, dass ab einem gewissen Lebensjahr die Wahrscheinlichkeit fast bei null ist, wenn man eben schon wirklich festgefahren ist in Strukturen. Inwieweit man da vielleicht über Hilfsmittel natürlich etwas bewirken könnte. Ich meine, wir beide sind ja auch zumindest nicht abgeneigt von gewissen externen Möglichkeiten der Bewusstseinserweiterung. Und mit diesen Mitteln, denke ich, ist es, und das muss natürlich immer sehr individuell angepasst sein, aber schon gut möglich, denke ich. Unabhängig davon bedarf es je nach Alter, je nach Lebensumstand, je nach bisherigem Leben natürlich einer gewissen Arbeit.
Ja.
Und einer gewissen starken Konfrontation. Aber wenn man es schafft, diese Anteile zu umgehen, in denen Menschen sich angegriffen fühlen oder sofort dicht machen, also wenn man schafft, vielleicht auch über Körperarbeit, aber wenn man schafft, Herz und Kopf, also und Geist zu öffnen und einen Menschen vor sich hat, der wirklich eine Bereitschaft kultiviert hat, mal wirklich zuzuhören, mal umzudenken, dann denke ich, dass auf jeden Fall grundsätzlich auch da das Potenzial ist, ohne Hilfsmittel den Menschen zumindest in eine kleine Sinnkrise zu stürzen, die vielleicht dann dazu führt, dass man sich und das eigene Leben, aber auch das Leben grundsätzlich anders wahrnimmt. Weil ich glaube, in jedem Menschen ist das Potenzial, demütig zu staunen, weil wenn wir mal so ein bisschen zurücktreten und überlegen, es ist schon abgefahren, wir auf diesem Planeten, in diesem Universum, also einfach diese grundlegenden Überlegungen, die uns Menschen möglich sind, was soll das Ganze? Es ist so gigantisch, der Planet, wir als Mensch mit diesen unglaublichen Möglichkeiten, also umso mehr wir lernen, auch über unseren Körper und unseren Geist, desto mehr sollten wir staunen darüber, wie unglaublich intelligent was auch immer ist, um sowas hervorzubringen. Ich finde, Nietzsche hat das so schön auf den Punkt gebracht. Wieso gibt's irgendetwas und nicht nichts? Und wenn wir wieder dieses Staunen für uns kultivieren und eben so ein bisschen zurücktreten und mal wirklich reflektieren, dann denke ich, dass es schon jedem möglich ist.
Du hast
Aber ist natürlich alles Spekulation.
Du hast vorhin die Sinnkrise erwähnt. Also bist du auch der Meinung, weil ich bin es, das habe ich also schon sehr viele Jahre erzählt in der Öffentlichkeit, dass die Sinnkrise eine Möglichkeit sein kann, sich zu öffnen?
Ja, also es ist ja selten Weitsicht, die uns dazu führt. Also das sage ich auch gerne beim Yoga. Die wenigsten Menschen kommen durch Weitsicht zu Yoga, weil sie gelernt haben, oh, da ist das Potenzial, mein Bewusstsein mit der Quelle des Bewusstseins zu verbinden und damit den Sinn des Lebens zu erfüllen, was bedeuten würde, nie wieder Mensch zu sein, sondern mit der Quelle zu verschmelzen und ewiges Glück zu erfahren, obwohl ich keine individuelle Energie oder Wahrnehmung mehr besitze. Also es ist alles so konfus, das ist selten etwas, das die Menschen irgendwie dahin zieht. Die meisten Menschen haben erfahren, Yoga hilft dir bei Schmerzen, bei Stress, bei was auch immer. Man hat einfach eher so dieses Leid, was man spürt, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, sei es psychisch, körperlich. Und da kommt man dann eher zu einem Pfad, der dann einfach auch mehr bereithalten kann. Und so ist es eben auch bei dieser Sinnkrise. Viele kommen halt dann erst über ein persönliches Leid, eine persönliche Leidphase zu Fragen, die sie sich plötzlich stellen. Ist das alles im Leben? Bin ich in dieses System hineingeboren, 9 Stunden zu arbeiten in einem Job, den ich nicht mag, gerade so was zu verdienen, mit dem ich ja mich über Wasser halten kann, aber bei Weitem nicht so leben kann wie die anderen, die ich ja mittlerweile auch leicht beobachten kann, weil wir alle so unglaublich vernetzt sind. Mhm. Und schon bist du in einer kleinen Krise und findest im Außen keinen Halt mehr. Und dann wird es eben interessant, sich mit gewissen Themen zu beschäftigen und den Versuch zu wagen, inneren Halt zu finden. Und das ist halt wunderbar möglich, indem wir uns mit sinnstiftenden Systemen beschäftigen.
Ja, da gebe ich dir total recht. Und ich hatte heute Morgen ein interessantes Gespräch, nämlich, wie kommt man überhaupt an diesen Punkt von aha, ja, von diesem Staunen und überhaupt für Ansätzen der Lösung oder der Möglichkeiten. Und das Ding ist halt, klar, man könnte sagen, das Internet ist voll damit, also wir reden ja jetzt auch, und gleichzeitig aber braucht es immer wie so eine Art Berührungspunkt mit jemandem oder mit einer Substanz oder mit einem Menschen oder mit dem Wind, ja, der dir Sachen sagt. Und was war das bei dir? Das würde ich gerne wissen. Welche Momente, ja, oder lass uns mal erstmal erzählen, wer du überhaupt bist. Also warum sind wir, verstehen wir beide uns gut? Weil ich habe mit Yoga nichts am Hut, also oder gehabt. Also über Yoga haben wir uns nicht kennengelernt, beziehungsweise ist das nicht unser gemeinsamer Nenner. Genau. Wer bist du? Was ist so dein Weg? Was war deine Krise? Und ja, und dann kommen meine nächsten Fragen.
So, ich fange mal etwas weiter ausgeholt an. Ich bin in dem gleichen Land geboren wie du, in Kasachstan, in einer recht bildungsfernen Arbeiterfamilie, also sehr recht konservativ, aber unglaublich herzoffen und sehr, sehr gütig. Mit 3 Jahren, 95, sind wir ausgesiedelt, weil die Hälfte meiner Familie eben im Ursprung auch deutsch ist. Und dann sind wir eben nach Deutschland, zum Glück. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und dann hat sich eben mein Lebensweg so und so gestaltet. Meine Eltern waren recht jung und wie gesagt, erstmal nur orientiert zu arbeiten und sich ein bisschen was aufzubauen, was auch viel, viel Stress bedeutet hat. Und dann nach dem Abitur, freiwilliges soziales Jahr, meinem ersten Studium, hatte ich dann gemerkt, das war Wirtschaftsingenieurwesen. Da ging meine erste Sinnkrise eigentlich so ein bisschen los. Vielleicht nochmal kurz vorweg. seit ich eigentlich denken kann, hatte ich einen Sprachfehler, eigentlich stottere ich. Und auch dazu gibt es noch eine längere Geschichte, aber die sparen wir uns vielleicht für ein andermal auf. Ist auf jeden Fall sehr interessant, weil das quasi auch mein erster Kontakt letztlich zu spirituellen Menschen war, damals als Kind. Aber ich bin eben so aufgewachsen. Das heißt, schon im Kindergarten Schwierigkeiten gehabt, in der Grundschule ganz enorm, weil ich dann, ne, wenn es ums Lesen ging, natürlich auch Angst hatte. Und das hat sich bis ins Abitur gezogen. Das war das, oder eigentlich noch bis ins Studium auf jeden Fall, dass ich immer diese Angst hatte, mich lächerlich zu machen, weil ich natürlich als Kind gehänselt wurde. Mitschüler haben nicht selten gelacht und ja, dieses Gefühl, einfach dumm zu sein, wenn man sich nicht gut ausdrücken kann, auch in jungen Jahren dazu geführt hat, dass ja ich durch eine mangelnde Fähigkeit zu kommunizieren dann gerne mal die Faust gehoben habe, zumal das auch eine Empfehlung meines Vaters war. Das war eine Erziehungsmaßnahme, mir mitzugeben für die Schule, wenn dir jemand dumm kommt, direkt drauf.
Kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, der Tipp könnte auch von mir kommen.
Ja. Hat mäßig gut funktioniert. Also heute kann ich es nachvollziehen. In Kasachstan, da wo er aufgewachsen ist, war das nun mal gang und gäbe, dass der Stärkere sich behauptet und so weiter. Und wenn du da ja nicht in der Lage bist, dich zu verteidigen und direkt quasi deinen Mann stehst, dann wirst du halt von deinen Mitmenschen, Mitschülerinnen platt gemacht. So. Und ja, durch seine mangelnde Fähigkeit, da weiter zu denken, hat er es ja letztlich einfach nur gut gemeint. Aber es hat auf jeden Fall zu gewissen Schwierigkeiten geführt, die ich aber interessanterweise selbst für mich irgendwann in der 6. Klasse tatsächlich beobachten konnte und gesagt habe, nein, das ist doch kein Zugang. Also da war schon immer eine Art innere Stimme, die ich ganz klar wahrnehmen konnte, die mich immer von gewissen Ideen abgebracht hat und mich auf neue Wege geführt hat. Das kann ich durch mein ganzes Leben hinweg beobachten. Aber wie gesagt, der Sprachfehler, etwas ganz, ganz, ganz Immenses, Bedeutendes, Einschränkendes in meinem Leben, quasi eine Art Dauerkrise, die mich immer wieder in ein Leid geführt hat, immer wieder in Konfrontation mit Angst geführt hat, meine Entscheidung unglaublich beeinflusst hat. Nicht selten bin ich geflohen von Herausforderungen, sei es einem Vortrag, einer Präsentation in Schule und Uni und so weiter, aus Angst, mich letztlich ja bloßzustellen. Mhm. Also das war schon ein dauerhaftes Leid, was mich natürlich auch ja anders geprägt hat im Leben als andere. Wenn du dauerhaft mit einer Angst lebst, ist es einfach anders. Genau, in diesem besagten ersten Studium habe ich dann aber gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Obwohl ich vermeintlich alles hatte, was man mit 19, 20 haben kann. Ich habe schon immer nebenbei gut arbeiten können, gutes Geld verdient, hatte mehrere soziale Kreise, viele Freunde, eine wunderbare Partnerin, hatte mir das Geschenk gemacht, ein Motorrad zu besitzen, eine Rennmaschine, die ich dann wirklich auch geliebt habe und gut gefahren bin. Uni lief auch gut, überwiegend gute Noten, trotz Minimalprinzip. Naja, und dann habe ich mich aber eben wahrgenommen, dass ich auf dem Balkon saß und weinen musste, obwohl noch alles eigentlich stimmt. Also was war mit mir los, dass ich nicht zufrieden bin? Und ich habe halt für mich wahrnehmen können, okay, das waren alles extrinsische Motive, die ich angenommen habe. Und da war wenig intrinsisch. So, was wollte ich denn? Wieso studiere ich Wirtschaftsingenieurwesen? Was habe ich denn damit am Hut? Was will ich denn eigentlich wirklich? So, diese Fragen haben mich dann plötzlich irgendwie mehr beschäftigt. Und zu der Zeit habe ich dann auch mit 21 ungefähr angefangen, gelegentlich Marihuana zu konsumieren, was mir geholfen hat, umzudenken. Mhm. Also weniger aus so einem, wir rauchen und legen uns hin und fressen uns voll und oder gehen feiern, keine Ahnung. Also es gibt ja vielseitige Möglichkeiten, das zu verwenden. Für mich war es ein ganz neuer Zugang zu einer Denkweise, weil der Geist sich in eine Art kreativen Raum geöffnet hat, der mir einfach sehr viel geboten hat, sehr viele Gedankengänge, über die ich selbst gestaunt habe und dann bei ja Philosophen und anderen Menschen wiedergefunden habe, habe ich auf jeden Fall sehr, sehr geprägt. Naja, aber so mein Erwachen war dann tatsächlich eine Art für mich empfundene Nahtoderfahrung, Ich habe mir unbewusst wahrscheinlich eine Art Schimmel zugezogen, kontinuierlich aus meinen Fitnessinteressen damals. Naja, und die haben mich dann tatsächlich so ausgenockt, dass ich in die Notaufnahme musste und da 4 Stunden lag und nur noch, also immer wieder ohnmächtig wurde und irgendwann nur noch den Gedanken hatte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. So ein paar Umrisse von meiner damaligen Partnerin und meiner Mutter, die einfach nur geweint haben und ich wohl bleich wie eine weiße Wand war, bis dann nach 4 Stunden der Internist kam und nichts gefunden hat und mich einfach mit Schmerzmitteln vollgepumpt hat. Und in der Nacht, ich kann mich an nichts erinnern, muss irgendwas passiert sein, weil ich bin aufgewacht in einem Bliss, in einer Freude, in einer lebensbejahenden Haltung und mit einem Wissensdurst, den ich mir nicht erklären konnte. Da fing bei mir ganz viel an. Ich wurde von einem auf den anderen Tag erstmal vegan, also einfach nur auf ein Experiment hin, habe mich diesen Feldern geöffnet, habe angefangen, das System zu hinterfragen und wirklich viel Selbststudium betrieben. Ich bin tatsächlich überwiegend eher über Systemkritik, Globalisierungskritik, Gesellschaftskritik auf der Ebene erstmal wach geworden und habe verstanden, oh, interessant, es gibt ja auch diese Betrachtung für die Umstände der Welt und für das, was wir als Spezies hier auf dem Planeten so tun. Und bin dann wahrscheinlich eher über ein psychosomatisches Leid, Nackenschmerzen überwiegend, zu der Idee gekommen, es mal mit Yoga auszuprobieren. Da war ich dann.
Warte, Igor, bevor wir über Yoga, über deinen Weg mit Yoga reden, würde ich gerne nochmal zu dem Ereignis in der Notaufnahme kommen. Mhm. Weil da bin ich kurz hängen geblieben, weil das hast du mir noch gar nicht erzählt. Das ist neu. Und einfach nur, um dieses besondere Erlebnis nicht zu doll zu überspringen, weil ich kenne dieses Gefühl sehr gut, dass man aufwacht und auf einmal ist wie eine neue Tür im Gehirn auch aufgegangen. Und man denkt so, wieso konnte ich das vorher nicht sehen? Also ja, das ist so wie eine Eröffnung. Und glaubst du, du bist an diesem Abend quasi gestorben? Also, oder hattest du eine Nahtoderfahrung?
Das war meine Vermutung. Also, da ich leider kein aktives Bewusstsein hatte und mich an keine Erfahrung der Nacht erinnern konnte, aber diese 4 bis 5 Stunden, also ich konnte mich an den Weg von zu Hause ins Krankenhaus gar nicht erinnern. Und dann, wie gesagt, nur gelegentliche Umrisse und ein so unbeschreibliches Leiden mit den Gedanken, wirklich irgendwann, ich kann nicht mehr, ich gebe gleich auf. Deswegen, es ging schon für mich so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ob es jetzt tatsächlich eine Nahtoderfahrung war, wie sie beschrieben werden kann, studienbasiert, kann ich nicht zuordnen. Was ich aber sagen kann und was ich sehr interessant finde, ich habe ein sehr wundervolles Buch gelesen, Das endlose Bewusstsein von Dr. Pim van Lommel, einem Kardiologen aus den Niederlanden, der die größte Studie angelegt hat rund um Nahtodforschung. Und auf der einen Seite ging es darum, oder in mehreren Seiten ging es darum, dass Menschen, die eine echte Nahtoderfahrung hatten, plötzlich ihr Leben umkrempeln, weil sie auf einmal grundlegende Werte höher schätzen, plötzlich einfach Dinge anders betrachten und ihren Lebensweg ändern. Und da musste ich auf jeden Fall ein bisschen staunen, weil das ist das, was letztlich mir passiert ist in dieser Nacht. Irgendwas hat sich in mir verändert und ich habe begonnen, Dinge anders wahrzunehmen, mehr zu hinterfragen und mich letztlich mehr nach dem Guten auszurichten, was auch immer das bedeutet.
Ja, ich finde das einfach super spannend. Es hört sich für mich nach einer Nahtoderfahrung an. Weil das ist genau das, was ich auch erlebt habe. Und ich habe mich mit dem Thema auch befasst und genau das erzählen die alle. Dass es wie so eine Art Delirium ist und auf einmal bist du quasi jemand anders. Also das kann man ja gar nicht anders beschreiben, ja? Man wacht auf und denkt, Du hast neue Interessen, du hast neue Gedanken, auch Gänge, Gedankenweisen, Gefühlsweisen. Und das ist, ja, das haben die ganz, ganz oft nach einer Nahtoderfahrung. Trotzdem ist spannend, warum hast du das erlebt, warum zu diesem Zeitpunkt und ja, ob es wie so eine Art externe Unterstützung war, ne?
Spannenderweise, also auch das Thema will ich gar nicht weiter aufmachen, bin da auch selbst persönlich recht kritisch, solche Betrachtungen unbedacht oder unreflektiert immer mit einzubeziehen. Aber es war tatsächlich 2012, ne, wo ja nach gewissen Vorstellungen alter Kulturen wir eine Art Zeitalter überwunden haben und in ein neues eintreten und eben das Bewusstsein sich verändert oder verändern kann. Diese Vorstellungen gibt es ja, je nachdem, ob man denen in der eigenen Vorstellung der Welt Raum zugestehen möchte oder nicht. Aber diese Vorstellungen gibt es und ich musste irgendwann einfach mal schmunzeln, als ich mich mit diesen Ideen beschäftigt hatte und dann festgestellt habe, eine Erfahrung des Wachwerdens war 2012.
Ja, total spannend, sehr krass. Ja, was passierte danach? Da warst du jemand anders, bist auf einmal Veganer geworden, hast mit Yoga angefangen und deine Eltern so, oh mein Gott.
Genau, dann ging wirklich sehr viel Selbststudium los. Also so weit, dass ich am Tag 10 Stunden gelesen habe, mehrere Bücher einfach verschlungen habe, mich sogar mit alten Lehrern getroffen habe und wirklich Dinge hinterfragt habe. Ich habe mich mit meinem alten Geschichtslehrer getroffen und gefragt, was ist hier los geopolitisch? Was hat die USA für eigenartige Pläne? Was treiben die im Nahen Osten? Was haben die ein Problem mit Russland? Was ist hier wirklich los? Und dann ging es halt echt in sehr interessante Gespräche. Und das habe ich ein bisschen weitergeführt, war dann auf jeden Fall sehr aktiv in der Friedensbewegung. Das heißt sehr aktiv. Ich war auf jeden Fall auf sehr vielen Demonstrationen gegen ja, verschiedene Kriege und verschiedene Missstände, habe mich darin sehr aufgehoben gefühlt, weil ich einfach für mich erkannt habe, okay, es wird sich von oben erstmal nicht so schnell ändern, es muss von unten was passieren. Die Menschen müssen sich irgendwie anders orientieren und ihre Entscheidungen im Alltag überdenken, weil letztlich speist sich das System, in dem wir leben, genau durch diese kleinen Entscheidungen aller Menschen im Alltag. Ja, bis ich dann aber auch gemerkt habe, okay, nur wenige Menschen haben Lust, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Die meisten fühlen sich direkt vom Kopf gestoßen und wollen nichts mit diesen Themen zu tun haben, weil es einfach unbequem ist. Mhm. Und dann ja, war das nicht ganz so angenehm in manchen Phasen. Habe aber für mich beschlossen, dann nochmal zu studieren. Ich habe meinen ersten Studiengang abgebrochen nach 4 Semestern. Und nach ungefähr einem Jahr Selbststudium und viel Interaktion mit Freunden auch, die sich ähnlich mit diesen Themen beschäftigt haben, habe ich dann nochmal angefangen, Sozialwissenschaften zu studieren. Aus dem Gedanken heraus, ja, über Soziologie, was eben einen überwiegenden Anteil des Studiums ausgemacht hat, habe ich Lust, mich einzumischen in die Geschehnisse, in die Gesellschaft letztlich. War wunderbar, die ersten Semester, habe das sehr genossen, aber habe dann auch den Wohnort gewechselt, bin nach Gießen gezogen und habe da Ashtanga-Yoga kennengelernt, also einen sehr dynamischen Yoga-Stil, der mich direkt gefesselt hat und ich war immer noch in diesem Wissensdurst. Ich habe mich dann immer mit allen Dingen beschäftigt. In Gießen gibt's auch eine buddhistische Gemeinschaft, da habe ich dann angefangen, intensiver zu meditieren und dann kam in mir immer und immer mehr einerseits der Gedanke auf, was will ich mich hier im Außen zurechtfinden? Ich verstehe zunehmend diese spirituellen Ideen und kann für mich anerkennen, dass da noch einiges ist, das ich aufzuarbeiten habe. Da waren noch einige Wehwehchen aus der Kindheit, wirkliche Schwierigkeiten mit meinem Vater, überhaupt mit Eltern und Familie. So diese erste Konfrontation, wieso bin ich so und wer sind die Schuldigen? Natürlich die Eltern.
Ja, klar.
Und dann geht da erstmal diese Phase los und so weiter. Und dann dachte ich mir so, Hey, was soll ich mir in einem System aufbauen, das in meiner Betrachtung sowieso bald vor die Hunde geht? In der stärkeren Denkweise war ich damals, dass ich dachte, hä, in der Art und Weise, wie die Globalisierung voranschreitet, wie der Kapitalismus voranschreitet, wie wir uns geopolitisch einordnen, sehe ich für die nächsten 10, 15, 20 Jahre einfach nicht rosig. Deutschland für den Westen, für Europa. Und habe für mich dann eben die Entscheidung getroffen, hä, ja, scheiß auch auf das Studium, ich gehe jetzt voll ins Yoga. Nach 4 Semestern dann quasi auch wieder abgebrochen und dann das erste Mal tatsächlich in den Ashram gezogen, in dem ich jetzt aktuell auch wieder lebe. Und ja, für mich war es dann einfach ganz wichtig. Also davor war ich noch viel arbeiten, habe Geld gespart für eine Weltreise, die aber nie angetreten. Ich letztlich ja mehr spirituell zu orientieren, mehr auf diesen Ebenen zu wachsen, auch persönlich zu wachsen, Dinge hinter mir zu lassen, neue Dinge zu kultivieren. Ich habe einen ganz klaren Hang zu Mystik. Ich liebe alles Metaphysische. Ich liebe die Vorstellung und auch meine Erfahrung diesbezüglich, dass unser Bewusstsein nicht an den Körper gebunden ist.
Ja.
Wir können mit unserem Bewusstsein oder mit unserem eigentlichen Wesen andere Räume erfahren. Und wenn man das mal wirklich erfahren hat, dann, also das sind Themen, da geht mein Herz in Resonanz, in Schwingung. Ich empfinde mich auch als ja Mensch oder als Mystiker in Ausbildung. Eine recht holprige, eine recht lange Ausbildung. Aber es erfüllt mich, es macht mir einfach Spaß, diese weiteren Räume zu entdecken, die einfach meiner Meinung nach ohne jeden Zweifel existieren, zumal sie auch in den ältesten Texten der Menschheit niedergeschrieben sind. Also Yoga ist nicht so plakativ und so normativ wie die Religion. Es erklärt dir Dinge sehr genau, welche Räume es gibt, was es mit Leben und Tod auf sich hat, wo wir sind, wenn wir sterben und so weiter. Es ist schon ziemlich detailreich dargestellt. Und wenn man dann eben noch entsprechende Erfahrungen macht, unter der Berücksichtigung, dass wir unseren Geist konditionieren können über Entspannung und gewisse Übungen und so weiter, dann kann man Erfahrungen sammeln, die das alles einfach stützen. Und dann fließen die eigenen Zweifel, die man ja natürlich hat, einfach immer weiter weg und weg, und man kommt sehr stark in dieser Überzeugung an. Aber dann ist natürlich der Kontrast so interessant zur Gesellschaft und zu Menschen, wie wir es ja schon vorhin hatten, die, ohne das blöd zu meinen, noch schlafen, wo man ja selbst auch mal geschlafen hat. Also den Kontrast zu beobachten, ist immer wieder fantastisch.
Ja, und zum Thema Schlafen und nicht schlafen, nochmal ein Satz von mir. Ich schließe noch nicht mal aus, dass ich selber im Halbschlaf bin. Also
sowieso.
Ich weiß einfach, dass mein Leben, mein Weg so sehr noch im ersten Drittel ist. Ich werde noch so viel mehr erfahren und erreichen, dass ich manchmal denke, ja, in Bezug auf bestimmte Menschen bin ich vielleicht recht weit, aber es gibt wiederum andere Lebensrealitäten, wo ich denke, oh man, ich kann ja noch gar nichts. Also ich bin ja eine totale Anfängerin.
Ja, so, also da gibt es einen wunderbaren Satz.
An, einfach darauf anlieben, wie man steht.
Ich habe mal einen wunderbaren Satz gelesen. Ich glaube, es ist sogar ein Zitat, aber ich weiß nicht von wem. Wir alle irren. Nur jeder irrt anders.
Ja, das ist so.
Also wir sind diese begrenzten Wesen. Wir haben uns irgendwann dazu entschlossen, Mensch zu sein. Und innerhalb des Menschseins sind wir gewissen Begrenzungen ausgesetzt. Und deswegen,
ja,
die Dinge können auch ganz anders sein. Deswegen, ich vergleiche es wirklich gern mit einer Schule. Also in der ersten und zweiten Klasse lernst du einfach Dinge, die du später brauchen wirst. Es gibt ein Fundament an Dingen. Du kannst nicht als Fünftklässler aus einer Interesse heraus zu einem Matheprofessor gehen und ihn bitten, erklär mir doch mal bitte Stochastik oder andere komplexere Dinge. Ne? Er wird sagen, hey, super löblich für dein Interesse, aber du brauchst erstmal gewisse andere Aspekte, bevor du dich diesen höheren Künsten widmest. Und wie du schon sagst, woher sollen wir wissen? Das ist ja diese Gefahr des spirituellen Egos, dieser anmaßenden Empfindung, besser zu sein oder ja bedeutender zu sein oder sinnhafter zu sein. Letztlich wissen wir nicht, was da noch alles ist.
Warum hast du dich persönlich für Yoga entschieden? Was ich sagen möchte, weißt du, ich habe mich ja für den Atem entschieden, Breathwork, oder inzwischen aber auch immer mehr für, ich sag mal, unterstützende Substanzen. Da führt immer mehr mein Interesse hin und mein Weg, das merke ich total klar. Warum war das bei dir Yoga?
Wahrscheinlich, weil es einfach die ersten wirklichen Berührungen waren und wir in einem System leben, in dem diese Weisheitstradition leider auch kommerzialisiert, aber eben weiter viel, viel geläufiger ist als andere. Ich muss gestehen, ich habe eine sehr starke Affinität zu den daoistischen Pfaden, weil mich diese fließenden Bewegungen, das Lenken des Qis auch sehr inspirieren, aber es ist ein viel schwierigerer Zugang als ja Yoga, das sich eben auch dieser Oberflächlichkeit natürlich mittlerweile bedient. Vieles wird nur auf den Körper bezogen, obwohl der Atem eigentlich relevanter ist, geistige Fertigkeiten relevanter sind, das offene Herz relevanter ist und so weiter. Aber es war für mich einfach der erste wirkliche Berührungspunkt, den ich allerdings auch, um das nochmal mitzuerwähnen, dann auch am ehesten in Verbindung setzen konnte zu Hilfsmitteln, die ich natürlich auch gelegentlich mal erfahren hatte. Also in meinem zweiten Studium hatte ich einen guten Kumpel, der war ein Erasmus-Student aus der Schweiz. Er hat sich gewünscht, in seiner Zeit mit uns mal LSD zu nehmen. Und den Wunsch wollten wir ihm erfüllen. Ich war auch recht offen und das war natürlich erstmal wow. Also wir haben das auch gut geplant, organisiert, hat noch jemand, der aufpasst, aber es war einfach eine unglaubliche Erfahrung. Nochmal Kind sein, bewusstseinserweitert, nonverbale Kommunikation. Man schaut sich an und muss lachen und alle wissen, was gemeint ist. Also auf so vielen Ebenen hat sich da nochmal was geöffnet. Aber für mich war sofort klar, wow, danke für diesen Türöffner. Ich durfte mal die Leiter aufstellen, über die Wand gucken oder über eine von vielen Wänden gucken. Aber für mich war intuitiv klar, durch meinen bisherigen Kontakt zu Yoga und mein Selbststudium, das Potenzial ist in uns. Wir brauchen keine externen Stoffe.
Total.
All das ist in uns. Und heute kann ich es erklären, weil ich es auch erfahren habe, aber auch weiter studiert habe, wo da die Biochemie ist in uns, ne? Was wir aktivieren können, damit sich gewisse Stoffe in uns freisetzen und wir in die Transzendenz oder einfach erhöhte Bewusstseinszustände kommen, in denen dann eben subjektive Erfahrungen ihren Raum bekommen.
Da stimme ich dir zu. Ich glaube, die Frage ist einfach immer wieder, also so geht's mir, wie kann man das vermeintlich vereinfacht an die Menschen bringen und denen das auch schmackhaft zu machen, einmal zu gucken, ja, diese Tür zu diesem Garten aufzumachen und zu sagen, guck mal, was man alles haben kann. Guck doch mal, was du alles fühlen kannst. Und dann beginnt ja der Weg. Aber weißt du, diesen Blick, den ich selber durch die Nahtoderfahrung hatte, den muss man, diesen Geschmack, den musst du einmal bekommen. Und da ist so ein bisschen immer wieder meine Frage so für mich, ja, wie kann man diesen Geschmack, weißt du, wenn du an der Käsetheke stehst, dann bekommst du auch ein Käsehäppchen zum Probieren, bevor du einen Käse für 30 Euro kaufst, weißt du, was ich meine? Und das ist ja auch so ein bisschen mit dem Bewusstsein, wie kann man diese Impulse wie kleine Reize setzen. Und viele gehen da ja zum Beispiel über Beziehung, Sexualität. Manche machen das über Tantra, manche machen das über, hey, da kannst du Geld, also manche machen das auch über Geld, ja. Und ich finde keinen Weg davon verkehrt, aber mein persönlicher Weg ist einfach über den Atem in den anderen Zustand zu kommen und eben aber auch durch Psilocybin. Das habe ich einfach für mich erfahren und ich bin großer Fan und da haben wir schon viel darüber auch gesprochen. Was hat Yoga für dich in deinem ganz persönlichen Leben verändert? Also zum Beispiel habe ich bei dir nicht gemerkt, dass du jemals ein Sprachproblem hattest. Also scheinbar hat sich das für dich gelöst.
Also ich habe vor ungefähr 10 Jahren angefangen mit Yoga, wie man halt anfängt über einen Kurs, den man ab und zu besucht, ein bisschen was dazu gelesen, aber bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die das zu ihrem überwiegenden Lebensinhalt gemacht haben. Ich meine, ich habe jetzt über 3 Jahre insgesamt in einem Ashram verbracht und viele Monate mein Leben danach ausgerichtet, also am Stück, phasenweise mehr und weniger, so viele Stunden am Tag zu üben. Also als ich die ersten beiden Jahre hier fest gelebt habe, bin ich überwiegend morgens um 4 Uhr aufgestanden, um erstmal 4-5 Stunden durchzuziehen, verschiedenste Techniken zu üben, Körper, Atem, Geist, Reinigungstechniken, aber auch, also das Verständnis, das Yoga mir gegeben hat, ist, dass wir vielseitige Wesen sind. Wir haben verschiedene Aspekte des Daseins und alle prägen uns. Wir haben den Körper, wir haben aber auch die Energien, die uns ausmachen. Und der Energiekörper, so wird das hier gelehrt, teilt sich auch nochmal auf in verschiedene Bereichen, die Emotionen, aber auch zum Beispiel die Vorstellung. Also es wird als eine ganze Hülle deines Seins verstanden, was du für Vorstellungen besitzt. Die prägen uns nun mal auch, weil letztlich, wer sind wir? Woher kommen die Gedanken? Woher kommen unsere Entscheidungen? Wieso sind wir so, wie wir sind? Da ist in meinem Verständnis dieses dynamische innere Feld, das sich durch all diese Aspekte formt und speist. Und daraus kommen dann eben Gedanken und Impulse. Und die Vorstellung, die ich eben annehmen durfte, mich als Seele zu verstehen, die in diesem Körper ist, um zu lernen, hat mich letztlich ganz umgekrempelt. Also der Mensch, der ich vor 10 Jahren war und der ich heute bin, das ist schon wirklich sehr interessant für mich zu beobachten. Da ist ganz viel passiert, ganz viel Heilung, ganz viel Kultivierung, ganz viel Freilegung letztlich. Also wie gesagt, ich liebe den Satz von Carl Gustav Jung, der ja übrigens auch Yoga studiert hat. Da, wo deine Angst ist, da ist deine Aufgabe. Und ich bin aufgewachsen mit der Angst zu sprechen, zu kommunizieren. Und ich werde nie vergessen, wie ich in der Schule damals, als ein Bewerbungstrainer da war, in so einem Bogen alles angekreuzt habe, wo ich nicht mit Menschen zu tun habe. Also ich wollte irgendwas machen, wo ich nicht mit Menschen zu tun habe. Nichts Soziales, nichts Interaktives. Und heute finde ich mich darin wieder, meine größte Schwäche zu einer meiner größten Stärken entwickelt zu haben und mich genau in diesen Gefügen wiederfinde, häufig vor Menschen stehe, anleite, Vorträge halte und darin zunehmend auch mehr und mehr Erfüllung finde und für mich auch noch ganz klar spüren kann, ich bin da immer noch in der Entwicklung und immer noch im Prozess und genieße einfach, ja, das weitere Öffnen, das weitere Heilen, das weitere Freilegen, die Beziehungen, die ich geführt habe, die ich führe, auch zu meiner Familie, zu meinen Eltern, alles hat sich eigentlich gewandelt. Alles, ja, es ist einfach unbeschreiblich schön. Aber der wichtigste Aspekt ist einfach der innere Halt. Weil so gut ich mir das System auch erklären kann, in dem wir leben, ich kann es zumindest in meinem Kopf durch die Schriften, die ich gelesen habe und die Einordnung aus einem ganz, ganz weiteren Blick, kann ich das alles so annehmen, wie es ist, weil das eben alles auch sehr breit gefächert erklärt werden kann, wenn wir uns mit gewissen Vorstellungen eben ausrüsten. Das schenkt mir einen so tiefen inneren Halt, dass ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass mich dieser innere Halt immer wieder auffangen wird, egal was ich durchlebe, was für ein Leid auch immer, weil ich für mich als Intention schon so oft formuliert habe, ich möchte mich mehr als Geistwesen verstehen, das verkörpert ist. Und wenn ich das tue, dann kann ich mich aus jedem ach so schlimmen Leid immer wieder ein wenig distanzieren, weil was leidet? Das Ego leidet. Das, was ich glaube zu sein, Igor, dieses Schauspiel, Igor, diese Rolle, die ich in diesem Leben einnehme, das leidet. Das nennt man im Yoga Ahankara. Das Ego. Meine Seele guckt die ganze Zeit nur zu und denkt sich, interessant. In jeder Erfahrung liegt seelische Nahrung. Wenn wir das immer wieder aktivieren, dann können wir uns auffangen und sagen, Okay, gehört jetzt zu diesem Leben nun mal mit dazu. Mach's Beste draus. Das ist nicht die letzte Realität. Du wirst irgendwann erwachen und rückblickend schauen, okay, wo hast du gelernt? Wo hättest du mehr lernen können? Was hast du vermasselt und kannst eventuell nächstes Mal besser machen? Das ist meine feste Überzeugung. Einer meiner allergrößten Schätze, die ich in mir trage. Und das hat mein Leben unglaublich verändert.
Das ist so, so schön. Ich freue mich sehr für dich und vor allem freue ich mich auch für die Menschen, die dieses Gespräch jetzt hören, weil ich hoffe so sehr, dass vielleicht in ihnen jetzt auch etwas passiert, wenn die hören, deine größte Angst ist deine größte Aufgabe, das ist dein Wegweiser. Hast du noch irgendwelche Ängste, die jetzt noch aktiv sind und über die du erzählen möchtest?
Natürlich sind da noch Anteile in mir, also Einschränkungen in mir. Ich fühle mich noch nicht ganz frei. Da sind immer noch Themen mit Autoritäten. Ich fühle mich dann manchmal plötzlich ja eingeschüchtert in wenigen Fällen. Merke, dass da noch starke Prägungen sind davon, dass ich das Gefühl habe, was falsch gemacht zu haben und dann auch in so einen Angstmodus hineingehe vor Verurteilung, weil ich eben auch ganz stark so konditioniert worden bin durch die Vaterseite, die ja durch eigenen Frust immer irgendwas auszusetzen hatte und einen nur angemotzt hat und ja, bei jeder lauteren Stimme hast du gedacht, du hast was falsch gemacht, das ist eine starke Prägung, aber nicht unbedingt, ja, naja, ich denke, dass das Leben nicht genutzt zu haben, mich zu sehr zu verstricken in die Angebote unseres Systems, weil wir leben in Zeiten einer enormen Verführung. Und wie du schon vorhin sagtest, wir können nicht sagen, ob wir richtig handeln. Der Geist, das Ego kann uns auch die schönsten Gefühle vorgaukeln und wir sind vermeintlich nach unserer Empfindung auf dem richtigen Weg, aber wir können uns täuschen. Und meine größte Angst ist wahrscheinlich das Leben nicht wirklich gut genutzt zu haben, wobei diese Angst sich dann wieder selbst auffängt durch meine tieferen Überzeugungen. Ansonsten ehrt nähere Ängste, dass ich die Ziele, die ich mir für die nächsten Jahre formuliert habe, nicht erfüllen werden kann, weil das System, in dem wir leben, sich in eine Richtung entwickelt, die es zunehmend schwieriger macht. Also ich habe Angst, dass mir die Zeit zu knapp ist, gewisse Dinge zu erfüllen, weil so offen mein Herz auch ist und so positiv ich auch denken mag, ich sehe eine gewisse Entwicklung und bin überhaupt kein Freund von ihr. Und das wäre auf jeden Fall eine Angst, die ich gelegentlich verspüre, dass die Umstände, dass die Entwicklung, die Globalisierung in einer Art und Weise weiter voranschreitet, die uns Menschen noch mehr geistig gefangen nimmt und oder sogar vielleicht auch ja materieller, körperlicher wieder in Phasen zwingt, die ich eigentlich keinem Menschen wünsche.
Ja, alles sehr, sehr verständliche Ängste und die, glaube ich, auch nicht unbegründet sind. Also ich denke, einige haben diese Ängste und gleichzeitig, also ich habe die Ängste auch und gleichzeitig denke ich mir auch, wir sind so intelligent und der Mensch ist auch so intelligent und das ist am Ende sind das nur ein paar Jahre, weißt du, nur ein paar Jahre in diesem Leben, nur ein paar Jahre in diesem Körper, nur ein paar Jahre und dann zieht das Bewusstsein weiter, wohin auch immer, in den nächsten Körper, in die nächste Erfahrung oder vielleicht. Also ich hoffe ja, dass ich einfach nur eine gute Ahnen bin und die Kinder meiner Schwester begleiten kann als Geist und gar nicht mehr inkarnieren muss. Also das finde ich auch gar nicht schlecht, die Idee. Und ja, also ich glaube, genau, es gibt so zwei Möglichkeiten, auf die Sachen zu gucken. Einmal als hier und jetzt Mensch, ja, mit der eigenen Prägung, mit der eigenen, ja, mit dem Gehirn und dann auf das andere zu gehen und dann ist auch alles egal. Ne?
Ja, Absolut. Die Vorstellung mag ich auch, als Geistwesen zu wirken.
Ja, und es funktioniert ja. Also ich meine, ich will jetzt gar nicht allzu tief in das Thema tauchen, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe mit sehr vielen Geistern schon Kontakt in meinem Leben gehabt und die haben mir sehr geholfen und ich wünsche mir, so ein Geist zu sein für irgendjemanden im nächsten Leben und einfach so ein Kind zu begleiten. Und alle denken dann so, okay, das Kind hat einen Knall. Und während es aber einfach total die Infos bekommt von mir. Und es kann halt super, super supportend sein für eine Seele, für ein Leben, zu merken einfach.
Ja, und das ist einer meiner Antriebe, daran sehr mitfühlend, sehr weitsichtig mitzuarbeiten, dass wir endlich das neue Weltbild einleiten, was ohne jeden Zweifel ein metaphysisches ist. Genau. Indem wir anerkennen, dass es mehrere Räume gibt, in dem sich Bewusstsein entfalten kann, in dem Bewusstsein wirken kann, dass das Leben letztlich noch fantastischer, noch unglaublicher ist, als es ohnehin schon für uns auf dieser Raumzeitebene ist, dann öffnen sich auch eben die Einschränkungen, die wir aktuell erfahren, gegenüber diesen Vorstellungen, dass da andere Entitäten sind, die letztlich, also ich habe mal in einem Buch gelesen, hey, wir sind da für euch. Öffnet euch einfach. Wir stehen euch zur Verfügung. Wir wollen euch helfen, aber wir verschließen uns.
Genau.
Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der Zeitgeist existiert. Platon nannte es die Ideenwelt. Im Yoga heißt es Akasha. Carl Gustav Jung nannte es das kollektive Unbewusste. Das Quantenfeld, ganz egal. Es gibt Ebenen, in denen wir alle verbunden sind. Und für mich speist sich der Zeitgeist aus jedem Individuum. Und so mehr Menschen anerkennen, okay, es ist eine logische Schlussfolgerung, dass es all das geben muss, weil es ja auch erfahrbar ist, dann öffnen sich auch, glaube ich, gewisse Pforten und gewisse Möglichkeiten. Letztlich bin ich der Überzeugung, Osten und Westen dürfen sich die Hände reichen. Es macht keinen Sinn, rein über Materie nachzudenken. Das ist eine Seite der Medaille, die andere ist die geistige Ebene. Aber es sollte uns klar sein, es ist eine Münze. Beides existiert und die Verbindung daraus ist endlich an der Zeit, meiner Meinung nach. Wir müssen oder wir dürfen das neue Weltbild einleiten und darauf freue ich mich einfach schon, wenn wir Menschen einfach nicht mehr dogmatisch denken und uns diesen unglaublichen Mysterien, die ja immer noch existieren, öffnen. Und da möchte ich abschließend noch sagen, es ist alles überprüfbar. Jeder Mensch, der zweifelt, setz dich hin und lern zu meditieren. Lern dich zu konzentrieren. Und das ist ja das, wo die meisten dran scheitern. Mit dem Kontakt nach innen wird's für viele erstmal unbequem. Und sich da zurechtzufinden, aber letztlich auch über den Atem. Wir können so lange intensiv atmen, bis wir gewisse Dinge erfahren, die sich nicht mehr leicht erklären lassen. Also es gibt ganz viele natürliche Zugänge, die uns eigentlich mehr als genügend darauf hinweisen, dass wir diese Vorstellung zu einer lebhaften Erfahrung machen können und darüber dann hoffentlich mit einer gewissen Überzeugung auch die Zweifel beiseite schieben können.
Ja, Igor, weißt du, unser Gespräch war ja sehr, sehr spirituell, was ich sehr, sehr genieße, weil das ist ein großer Teil meines Daseins und auch meiner Denk- und Fühlweise. Alles andere, also nach meinem Gefühl ist alles andere so 5-10%. Ja, sowas wie Marketing und Mindset und so. Es ist viel, viel mehr Spiritualität. Und gleichzeitig heißt mein Podcast-Name Mindpunk on Air. Und Mindpunk hört sich überhaupt nicht spirituell an. Da habe ich schon öfter auch so quasi Kritik von Freunden gehört, die gesagt haben, irgendwie der Name ist so, der ist so doll, der ist so kraftvoll, aber der ist so irdisch, ja, also so kopfmäßig. Und wie siehst du das? Also was bedeutet für dich, wenn du ich habe dir den Namen erzählt, Mindpunk, was bedeutet das für dich? Kannst du persönlich damit was anfangen?
Also für mich ist das eigentlich ein modernes, schlagfertiges Synonym für Freigeist. Und deswegen passt es sehr gut. Weil letztlich, was macht einen Punk aus? Jetzt ganz plakativ, sie machen, was sie wollen, sind nicht mehr konform, Und wir hatten das Thema ja, ne, wenn wir noch konditioniert sind, noch verdinglicht sind mit unseren Gedanken, quasi schlafen, dann ist unser Geist, unser Verstand gefesselt. Und wenn wir dieses Punk hinzufügen, dann bricht was auf. Wir werden frei im Denken, frei in Vorstellung, frei von Konditionierung, frei von Dogmen. Das ist für mich ein Mindpunk, das ist für mich ein Freigeist. So würde ich mich auch tatsächlich selbst betiteln.
Igor, danke, du verstehst mich. Aber wir beide haben ja auch das gleiche Sternzeichen und auch vom Human Design sind wir auch das gleiche Profil, Projektor. Also vielleicht hat es auch was damit zu tun. Genau, Freigeist. Wir kommen jetzt leider schon zum Ende unseres Gesprächs. Ich dachte, wir werden noch viel mehr über Yoga reden. Ich wollte mit dir noch mehr über Yoga sprechen und mehr über die verschiedenen Arten erfahren. Aber vielleicht würde ich jetzt einfach sagen, wir alle buchen mal bei dir eine Session. Du machst es ganz toll und auch sehr oft. Ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Shownotes und dann kann man sich auch dein Angebot mal anschauen. Und Igor, was meinst du, ist Yoga für alle Menschen etwas?
Weil Yoga ist ein sinnstiftendes System, aber hier steht uns häufig die erste Assoziationskette im Weg. Yoga ist für die meisten erstmal, okay, körperliche Verrenkung, ich muss flexibel sein. Wenn wir das mal ausklammern, dann ist Yoga erstmal eine Idee, eine Philosophie, die Vorstellung, die wir vorhin besprochen haben. Hey, wir sind nicht nur an dieses Erdenleben gebunden. Wir existieren darüber hinaus. Wir sind eine Seele, die verkörpert ist. Das ist für mich Yoga.
Ja.
Okay, diese grundlegende Idee. Und alles darunter sind Vorstellungen, Praktiken, die wir machen können, die wir vollziehen können, um die Erfahrung dessen zu kommen, sich nicht mehr mit diesem Körper zu identifizieren, sondern sich eben als viel freieres, viel mächtigeres Geistwesen zu verstehen. Und der Körper ist dafür nur ein Werkzeug. Ganz ehrlich, ich bin mittlerweile mit Techniken vertraut, die ich für mich auch kultiviert habe. Ich muss mich gar nicht verrenken. Ich kann mich hinlegen eine Stunde und mich entspannen, über Atem und Aufmerksamkeitslenkung meinen Körper derart entspannen, dass es einem 2-Stunden-Yoga-Programm gleicht von der Eigenwahrnehmung im Anschluss, weil mein Nervensystem sich derart beruhigt, weil mein Bindegewebe sich ordnet und ich dann einfach in einem Bliss wieder aufstehe und das Gefühl habe, wow. Das heißt, letztlich nutzen wir den Körper, um an die inneren Werkzeuge zu kommen. Das heißt, Yoga ist natürlich für alle, weil es um die Idee geht und Yoga darf sich dem Menschen anpassen. Es muss nicht die körperliche Bewegung sein. Du nutzt den Atem. Ja. Breathwork ist zwar nicht gleich Pranayama, aber das ist natürlich eine ganz enge Verbindungs.
Naja, und Igor, weißt du, ich nutze den Atem auch nach außen sozusagen zu zeigen, wie es gehen könnte. Aber ich selber, ich trainiere jeden Abend. Morgens schaffe ich es leider nicht. Ich bin morgens meistens schon so im Aufstehmodus. Aber jeden Abend trainiere ich meinen Geist. Ich kann mit meinem Geist meinen Körper heilen. Ich war seit 5 Jahren nicht erkältet. Ich hatte höchstens einen halben Tag mal Schnupfen, aber höchstens. Und ich kann mich auch mit dem Kopf, ich kann fühlen, wenn ich Schmerzen habe, habe ich selten. Ja, auch das ist so ein Ding. Die meisten Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die haben ganz viele Schmerzen permanent. Ich habe keine Schmerzen. Ich kenne das einfach nicht. Oder hatte ich lange nicht mehr. Und das zeigt einfach, wie kraftvoll unser Kopf ist. Und so wie ich Yoga verstehe, ist das ein Tool, um in die tieferen Ebenen zu kommen. Und da gibt's auch noch andere Zugänge. Gleichzeitig denke ich mir auch, wenn man sich bewegen kann, dann sollte man sich auch bewegen. Also das wäre so mein Gefühl einfach. Ja, das ist einfacher. Also wenn man sich bewegt oder bewegen kann, dann ist der Zugang einfacher zu der inneren Welt. Aber der andere Zugang, so wie ich das mache, ist auch möglich. Also du kannst dich hinlegen, du kannst dich so doll reinbegeben, du bist dann ins Fern unterwegs und bekommst Antworten auf Fragen, die du nicht mal gestellt hast. Also ja, das ist ein Tool für Kreativität, für psychische Gesundheit, für Antworten aus der Zukunft. Das ist einfach genial.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Gibt es noch etwas, was du den Menschen, die uns jetzt eine Stunde zugehört haben, sagen möchtest?
Nutzt euer Leben. Genießt euer Leben, indem ihr es nutzt. Letztlich werden wir irgendwann erwachen und gewisse Konsequenzen eventuell auch tragen müssen, wenn wir das Leben nicht genutzt haben. Das Leben möchte genutzt werden. Überprüfe, ob du dich irgendwo gefangen nimmst, ob du dich irgendwo gefangen nehmen lässt und setze viel darauf, dich daraus zu befreien. Letztlich musst du gar nicht viel Neues erschaffen, als vielleicht erstmal das freilegen, was schon immer da ist. Und es gibt diesen umgangssprachlichen Gang durchs Feuer. Trau dich, wag dich, geh durchs Feuer. Wenn Yoga oder wenn überhaupt Entwicklung funktioniert, kommst du nicht drum rum, dass es auch mal weh tut. Scheu dich nicht davor. Versteh das Leben als genau das, als Entwicklungsschule. Und dann sind die Phasen der Reibung eben auch ganz wichtig. Und wenn du vielleicht eben noch diese oberflächliche, westlich geprägte Vorstellung von Yoga hast und glaubst, das sei nichts für dich, probier's gern nochmal. Vielleicht mit mir, vielleicht kann ich dir einen passenden Zugang liefern. Ansonsten nutze andere praktische Weisheitstraditionen und oder deinen persönlichen Weg. Anastasia nutzt den Atem, mach bei ihr mit und öffne dich diesen Feldern. Nimm dich nicht gefangen, weder selbst noch durch das Außen. Und bedenke, dass dein Körper immer zuhört und eine ganz wichtige Information, die wir ihm immer schenken können, ist einfach lächeln.
Genau, lächeln und Danke sagen, ja. Igor, vielen, vielen Dank für unser schönes Gespräch. Ich wünsche dir ja alles Gute sozusagen. Das hört sich ja so komisch an, also wie so ein Abschied. Ist es ja gar nicht. Wir bleiben eh verbunden. Ich wünsche trotzdem alles Gute und so viel Erfolg für deinen Weg und für deine Mission. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann ja im nächsten Leben spätestens als Geister und sagen, guck mal, haben wir doch gut gemacht.
Ja, ihr könnt uns schon mal buchen fürs nächste Leben. Wir sind dann bereit und kommen dann zu euch geschwebt. Gott. Ja, ganz, ganz lieben Dank auch an dich für die Einladung, für das wundervolle Gespräch. Es war sehr, sehr nährend. Und nee, es hat mir eben gefallen, was du quasi so als Abschied formuliert hast, denn tatsächlich laufen im Moment meine letzten Wochen hier im Ashram. Ich lebe im größten Yoga-Ashram Europas, der sich in Deutschland befindet. Das wissen viele auch gar nicht bei Yoga Vidya. In 3 Wochen ziehe ich schon wieder aus und ziehe weiter. Aber dieser Ort hat mich unglaublich geprägt und den möchte ich wenigstens noch mal kurz erwähnt haben. Yoga Vidya in Bad Meinberg, der größte Ashram Europas, ein Geschenk für unsere Gesellschaft, für diese Nation. Kommt mit einem offenen Geist her, lernt Yoga in dieser Ganzheit mal kennen, mit offenem Geist, und ihr macht euch damit auf jeden Fall ein riesiges Geschenk. Ich trage diesen Ort ganz, ganz toll im Herzen und werde ihn auch immer wieder aufsuchen und so oft es geht auch mit meinen Yoga-Schülerinnen und Schülern hierher kommen.
Sehr, sehr schön, Igor. Bis bald.
Ja, bis bald. Danke dir.